Reklame!
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get mouth-watering proteins delivered right to your door. Individually packaged and portioned, so a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast, taste the Omaha Steaks difference. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Some days call for some oomph to amplify your everyday look. Like when you want the look of false lashes without the extra effort. Reach for Thrive Cosmetics Liquid Lash Volumizer Mascara. Or when you want all eyes on your smile, keep Empower Gloss Ultra Glossy Lip Serum in your bag. It's a burst of 24-hour hydration that smooths like a serum, shines like a gloss, and can be worn sheer or layered. You'll also look and feel your best with Thrive Cosmetics. Plus, every product is 100% vegan, cruelty-free, and made with clean, skin-loving ingredients that work with your skin, not against it. And for every product purchased, Thrive Cosmetics donates to help communities thrive. So every time you use your favorite Thrive Cosmetics product, you're helping communities you care about too. Amplify your everyday. Go to thrivecosmetics.com/shine26 for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics, CAUSEMETICS.com/shine26.
Reklame.
Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Oktober 2023, ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL. Und ach, was ist die NFL doch schön, oder? Da sitzen wir hier jeden Mittwoch, beziehungsweise für euch dann jeden Donnerstag und sprechen über alle Spiele und bereiten euch darauf vor und sagen, worauf ihr achten müsst. Und am Ende kommt es mindestens einmal in der Saison zu einem Spieltag wie dem gestrigen wahrscheinlich, wo so gut wie gar nichts davon eintritt einfach. Ja. Wir sprechen immer davon, dass die Qualitätsdichte in der NFL halt so unfassbar hoch ist. Mhm. Sprich, die besten und die schlechtesten Teams sind super eng beieinander und enger als, glaube ich, in jeder anderen Sportart, in jeder anderen Liga. Und das hat man vor allem gestern dann mal gemerkt. Also, ich meine, wir haben enge Spiele erwartet, aber dann gab es selbst die Spiele, wo wir kein enges Spiel erwartet haben, wo es dann plötzlich eine Überraschung gab und komplett random eigentlich.
Komplett. Ich habe die letzten Wochen ja immer wieder mal so am Freitag, Samstag, manchmal auch am Sonntag, morgen so ein paar Picks auf Twitter geschrieben, so Picks gegen den Spread. Und bin eigentlich ganz gut gestartet, hab die, so die erste Woche.
Picks gegen den Spread musst du mal
genau, also was wir
für
hier
uns
auch manchmal
Germans
sagen,
erklären.
Spread eben, keine Ahnung, die Bills zum Beispiel waren jetzt Favorit mit 8, glaube ich, gegen die Patriots. Das heißt, wenn ich sage, ich picke die Bills, dann müsst ihr sozusagen vom Endergebnis bei den Bills 8 abziehen. Also wenn die Bills 30-20 gewonnen hätten, dann hätten sie den Spread gecovert, also eben mehr Punkte gemacht, als der Spread ihn abgezogen hat. Wenn sie 26-20 gewonnen hätten, hätten sie zwar das Spiel gewonnen, aber nicht den Spread gecovert. Und das ist natürlich tricky, weil diese Lines logischerweise sehr, sehr gut gesetzt sind. Das hört ihr auch manchmal, wenn wir darüber sprechen in der Preview-Folge. Das heißt, wenn du so 50% triffst, also wenn du 50% gegen den Spread richtig pickst, ist eigentlich schon ganz gut. Und ich war die erste Woche, glaube ich, 3 von 4. Die Woche, zweite Woche habe ich immer noch die 50% geschafft. Und jetzt letzte Woche einfach 0 von 4. War so der Reminder für mich daran, warum ich nicht auf die NFL selbst wette. Weil es halt einfach, ich meine, die Bills waren tatsächlich ein Spiel, was ich gepickt habe, weil ich gedacht habe, hey, Patriots Offense, ich glaube einfach nicht, dass die was machen. Geht komplett anders aus, reden wir gleich drüber ausführlich. Wir haben dieses völlig verrückte Colts-Browns-Spiel. Was?
Ja.
Also.
Aber das Spiel war der Inbegriff von Randomness, weil.
Total.
Ich habe das Spiel in der Red Zone geguckt und ich kann dir nicht ansatzweise sagen, warum die Browns das gewonnen haben oder wie sie das gewonnen haben.
Ich meine, diese Pass Interference am Ende.
Ja,
also,
klar.
Wir reden nicht oft über Refs, aber das war schon.
Ja, also da. Muss ich leider so ein bisschen meinen eigenen Take von letzter Woche irgendwie wieder revidieren, weil ich habe gesagt, selten entscheiden die Refs ein Spiel, aber hier.
Diese Woche war es generell ein paar Mal.
Es gab also viele schlechte
Spiel
Calls.
Bei dem Steelers Rams, der Spot ganz am Ende, den sie da geben.
Oh ja.
Und Rams können es nicht mehr challengen, und zwar vor der Two-Minute-Warning, also gibt es kein Review, kannst nichts machen, jeder sieht's, kannst nichts machen. Ja, also da waren schon ein paar Dinger dabei. Aber generell, also wir hatten so viele merkwürdige Spiele. Das Browns-Colts-Spiel, übrigens das erste NFL-Spiel aller Zeiten mit 3 50-plus-Yard-Touchdowns und 3 50-plus-Yard-Field-Goals. 8 Lead-Changes in dem Spiel, also 8 Mal hat die Führung gewechselt. Gab es, glaube ich, seit 4 Jahren oder so nicht mehr in der NFL in einem Spiel. Das war halt, also wie du sagst, das ist wirklich der Inbegriff von Randomness gewesen. Und du hattest halt gestern eine, also für mich ist jetzt ja, gerade wenn ich halt kommentiere im frühen Slot, ist es ja dann viel hinterher halt aufarbeiten und dann erstmal die Ergebnisse teilweise zu sehen und dann aber, wenn man in die Spiele reingeht, zu sehen, was passiert ist in den Spielen. Also vogelwild diese Woche.
Aber wir wollen über 3 Spiele sprechen, die dann doch noch mal herausgestochen sind. Und wir müssen natürlich über das Sunday Night Game sprechen, das absolute Topspiel, die Philadelphia Eagles gegen die Miami Dolphins. Die Eagles haben am Ende gewonnen mit 31 zu 17. Das sieht dann doch recht deutlich aus. Die Eagles stehen jetzt 6-1, die Dolphins mit der 2. Saisonniederlage. Und wir haben eigentlich gedacht, auch hier kam es anders als erwartet, dass es für beide Defenses eigentlich schlechte Matchups sind.
Ja.
Über weite Teile des Spiels hatten aber die Offenses Probleme, den Ball zu bewegen, konstant zu bewegen. Und am Ende, muss man sagen, hatten die Eagles einfach mehr Antworten offensiv.
Richtig.
Und
richtig.
Das ist ja das, was ich häufig dann auch kritisiert habe an dieser Stelle. Jalen Hurts war der Quarterback, der die besseren Antworten liefern konnte, weil er eben auch der war, der besser improvisiert hat. Und das, obwohl er angeschlagen war. Das war dann.
Ja, ja.
Also am Ende, glaube ich, ist das Ergebnis ein bisschen irreführend, weil so deutlich fand ich es nicht. Das ging dann hinten raus, ist es den Dolphins so ein bisschen weggebrochen. Aber trotzdem haben die Eagles das mit ihrer Offense verdient gewonnen.
Ja und nein, würde ich sagen. Also klar, am Ende halt, du hast halt die Interception von Tua und dann marschieren die Eagles ja wirklich in dem fast.
Ja, vor allem in der Red Zone an der 1-Yard-Linie oder so, ne? Also die waren kurz davor.
Genau, aber umgekehrt kannst du natürlich auch sagen, die Eagles hatten halt auch einen Pick-6 bei einem, also die Dolphins-Defense hatte einen Pick-6 bei einem abgefälschten Ball von Hurts, der halt irgendwie beim Linebacker landet. Also da haben sie auch, die Dolphins-Offense hat am Ende ja nur 10 Punkte gemacht in dem Spiel. Ich fand den Punkt, den du gerade sagst, das sehr, sehr gut. Das war eigentlich mein finaler Takeaway am Ende für dieses Spiel, aber ich ziehe ihn jetzt einfach mal vor, weil du es gerade schon so gesagt hast. Und das war ein genereller Takeaway aus dem Spiel für mich. Die Teams, die Spiele auf verschiedene Arten gewinnen können. Und jetzt meine ich gar nicht nur offensiv, sondern generell. Weil die Eagles, ein Teil der Story war ja natürlich auch, was sie mit ihrer Defensive Line hier gemacht haben in dem Spiel. Die Teams, die Spiele auf verschiedene Arten gewinnen können. Also die Eagles, die Chiefs, die gestern auch echt ein sehr, sehr gutes Spiel hatten. Die Ravens natürlich, kommen wir gleich noch zu. Ich glaube, die Bengals fallen da bald wieder rein. Die Niners. Das sind halt am Ende auch die Teams, die auf die Saison gesehen bis zum Schluss ganz oben mitspielen, weil sie halt in so ein bisschen mehr Matchup-proof sind. Und Miami ist für mich halt im Moment, es fällt halt schwer, sie da ganz oben mit reinzupacken. Es liegt einerseits an der Offensive Line, jetzt die war angeschlagen, liegt manchmal an Tour, liegt aber halt auch an der Defense maßgeblich, an der eigenen. Und im Moment habe ich halt den Eindruck, Miami kann Spiele gewinnen, wenn die Offense komplett explodiert. Was für sich betrachtet super ist. Aber wenn es der einzige Weg ist, eben um Spiele zu gewinnen, und das dann mit so einer Offensive Line, dann bist du halt einfach ein bisschen fragil als Team. Dann bist du halt anfälliger dafür, dass du eben Spiele, dass du gar keinen Fuß in die Tür bekommst. Und da können wir die Überleitung einfach machen zur Dolphins Offense, weil klar müssen wir vorweg sagen, die Offensive Line war super angeschlagen. Kein Terron Armstead, das wussten wir, kein Connor Williams, der Center, also Left Tackle und Center, auch 2 nicht ganz unwichtige Positionen in der Offensive Line. Dann ist Isaiah Wynn, einer der Guards, noch raus im Laufe des Spiels mit einer Verletzung, recht früh im Spiel auch. Ich meine, wir haben ausführlich drüber gesprochen, wie angeschlagen umgekehrt auch die Eagles Secondary ist. Und auch da haben ein paar Leute gefehlt. Wir haben drüber gesprochen, wie verwundbar sie auf Linebacker sind. Und am Ende machen die Dolphins halt wirklich nur diese 10 Punkte, 12 First Downs. Das ist das erste Mal in der McDaniel-Ära, dass die Offense weniger als 17 Punkte macht in dem Spiel, das Tua durchspielt. Und für mich stehen halt wirklich 2 Punkte als Überschrift über diesem Spiel, wenn wir mal jetzt rein auf dieses Matchup Dolphins Offense, Eagles Defense gucken. Zum einen haben die Eagles die Big Plays limitiert, nicht sie komplett verhindert. Das kannst du nicht gegen diese Offense, waren natürlich ein paar dabei. Aber sie haben, finde ich, vor allem jetzt gar nicht mal nur diese Shot Plays, sondern vor allem auch die Yards nach dem Catch limitiert. Das war super kritisch. Und wie gesagt, manchmal erwischen sie dich dann. Der Touchdown auf Tyreek Hill war natürlich ein super Ball von Tua. Überhaupt keine Frage. Und hier und da haben sie diese Plays dann. Dolphins hatten auch ihre Fehler. So, das sollten wir auch nicht unerwähnt lassen. Der Drop von Tyreek Hill, das wäre wahrscheinlich ein Touchdown gewesen, den er da fallen lässt. Es gab diesen Face-Mask-Call, beziehungsweise Nicht-Call, muss man ja eigentlich sagen. Tua hat ein paar Bälle verfehlt, hat ein paar Reads, fand ich, waren auch nicht sauber von ihm. Aber der andere Punkt halt aus Eagles-Perspektive, sie haben halt wirklich das Run-Game gestoppt. Und darüber hatten wir ja vorher gesprochen, so dieses, okay, die Eagles haben natürlich den Vorteil an der Line of Scrimmage, aber wie sehr wirkt sich das aufs Passspiel aus, wenn der Ball schnell weg ist? Aufs Run-Game sollte es sich halt zumindest auswirken. Das war so das Thema. Und die Frage war dann, ob die Eagles so ihre besten Runs sind, die Dolphins ihre besten Runs sind ja die sie nach außen tragen können. Und ich fand, das haben die Eagles halt super verhindert. Unter anderem, weil sie da eben auch wahnsinnig athletisch sind. Da haben sie mit Hassan Reddick allen voran einen Edge-Verteidiger, der ja wie gemacht ist, um da eben auch einen Impact zu haben. Und dann, das fand ich halt super passend. Ich glaube, das wurde in der Übertragung sogar gesagt. Der eine lange Run von Raheem Mostert über die rechte Seite der Offense, der da nach außen ging,
ja,
kam bei einem Play, wo Reddick nicht auf dem Platz stand. Das hat es halt wirklich so zusammengefasst. Ja, und letztlich ist es halt wirklich dieses Thema, es ist eine sehr auf Timing basierte Offense. Deswegen kann Tua den Ball teilweise in 2,2 Sekunden nach dem Snap super tief werfen und sie kriegen Big Plays. Dieses Timing zu stören war letztes Jahr schon eine wichtige Komponente, die dann, was dann Defenses besser gemacht haben im Laufe des Jahres. Das hier war halt aus Eagles Sicht so ein starker Auftritt, weil sie nicht nur das zum einen einigermaßen unterbinden konnten, plus die Yards after Catch, sondern halt dann auch noch das Run-Game, gerade auch die Runs nach außen limitieren konnten. Und das haben wir halt dieses Jahr von den Dolphins häufiger gesehen, dass sie dann in Spielen, wenn das Passspiel mal ein bisschen stockt, echt übers Run-Game kommen konnten und hier halt überhaupt gar nicht.
Ja, ich glaube schon, dass da der Ausfall oder der angeschlagene Waddle extrem gefehlt hat. Und gleichzeitig sind mir auch noch zwei Dinge aufgefallen. Dieser große Unterschied dann zwischen Jalen Hurts und Tua, fand ich halt, sind diese Playmaker-Skills dann eben, wenn das Play nicht so funktioniert, wie es soll, dann etwas zu kreieren. Das haben wir bei Tua schon häufiger angesprochen. In dieser Saison sah es in manchen Spielen deutlich besser bei ihm aus. In diesem Spiel hat es mir extrem gefehlt. Und dann halt gerade bei dritten und vierten Versuchen, wo man, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber dann doch relativ selten ein neues First Down holen konnte. Und ich finde, gerade da in diesen Situationen, ja, fehlt es mir so ein bisschen, dass Tua dann mal nicht für ein First Down scrambled oder halt aus der Pocket rauskommt und dann noch irgendwie on the run Play machen kann. Das, was Jalen Hurts am Ende, beziehungsweise das ganze Spiel immer mal wieder gemacht hat, aber am Ende natürlich dann auch mit dem langen Ball auf AJ Brown, wo ihm auch wieder einer im Gesicht klebte. Ja, das war dann auch irgendwo spielentscheidend, zumindest aus Eagles Sicht.
Total, ja, also ich habe die Stat gerade hier, deswegen kann ich sie sagen. Bei Third Down waren die beiden Offenses fast gleich auf. Dolphins 4 von 11, okay. Eagles 4 von 12. Aber bei Fourth Down waren die Eagles dann halt 4 von 4 und die Dolphins 0 von 2.
Wobei man sagen muss, die haben halt auch dieses eine Play, halt was ihnen häufig hilft.
Ja. Richtig.
Übrigens, es haben auch wieder mehrere Teams versucht nachzumachen, auch gestern wieder. Und viele sind daran gescheitert. Und eigentlich wären die Steelers auch daran gescheitert, aber
Falcons haben es, wenn ich es richtig im Kopf habe, einmal geschafft. Aber ja, es ist definitiv nicht für andere Teams nicht dieses automatische Play, was es für die Eagles ist. Ich ging halt, wenn wir die Seite des Balls mal vielleicht dann abhaken wollen. Also ich bin wirklich aus dem Spiel gegangen und habe halt diesen Take, den ich jetzt gerade eben schon gesagt hatte, so ein bisschen im Kopf gehabt. Wir haben die Dolphins dieses Jahr schon absolut fantastisch gesehen. Du kannst natürlich ein bisschen, wenn du jetzt kritisch rangehst, kannst du natürlich sagen, ja, sie haben 5 Spiele gewonnen. Gegen wen haben sie denn 5 Spiele gewonnen? Die Panthers, die Giants, die Patriots, die Broncos und die Chargers. Das sind 5 Teams, die 8-25 stehen, jetzt auf die Saison gesehen. Und ich will aber gar nicht zu sehr drauf rumreiten, weil A, du kannst halt auch letztlich nur die Teams schlagen, die irgendwie auf deinem Schedule sind. Und B, finde ich, ist es schon immer auch ein Qualitätsmerkmal für ein gutes Team, wenn du schlechte Teams auch halt wirklich zerlegst. Und das haben sie regelmäßig gemacht. Für mich der Takeaway eher ist, zu sehen, in den beiden Spielen gegen gute Teams, also Buffalo und jetzt Philadelphia, die haben sie deutlich verloren, 20-48 gegen die Bills, jetzt 31-17 gestern gegen Philly. Aber eben der Reminder daran, dass du nicht, also sie können nicht Richtung Playoffs gehen, die Dolphins, und weiter so eindimensional sein. Also dass sie halt nur über die Offense gehen kann. Mhm. Weil wir sehen eben, gute Defenses können das mehr stören. Und dann ist diese Offense halt einfach anfälliger auch dafür, dass du dann halt hier und da mal ein bisschen Sand ins Getriebe kriegst. Das heißt nicht, dass sie komplett abgemeldet sind. Nochmal, die haben auch Plays gehabt gestern, keine Frage. Und die haben auch ein, zwei Plays liegen lassen und die hätten eine Strafe kriegen müssen für die Face Mask. Aber das ist halt dann in der Summe so ein anfälliges Gesamtgebilde. Und wenn du dann halt überlegst, gegen wen es in den AFC Playoffs natürlich auch geht, das sind halt dann nicht die Defensive Lines der Broncos oder Raiders oder keine Ahnung, sondern das sind halt dann auch gute Defensive Lines. Das ist halt so ein Drahtseilakt. Und für mich der einzige Weg, wie sie da noch mehr drum herum kommen können. Weil ich glaube, offensiv, klar, wenn die Offensive Line gesünder ist, ein anderes Thema, aber offensiv können sie, glaube ich, nicht viel mehr machen, um drumherum zu arbeiten. Der einzige Weg ist für mich, dass die Defense halt mehr auf den grünen Zweig kommen muss und dass sie halt nicht jedes Spiel gegen gute Teams in einem Shootout gewinnen müssen.
Ja, aber da ist ja Optimismus durchaus erlaubt, weil Jalen Ramsey hat gefehlt, Xavien Howard fehlt.
Ja.
Also Ramsey wird ja in den nächsten Wochen irgendwann überraschend schnell zurückkommen können.
Ja.
Und dann haben sich ja im Laufe des Spiels auch noch ein paar Leute verletzt. Also die zwei, die da frontal zusammengelaufen sind bei so einer Crossing Route, waren dann angeschlagen. Und ich glaube, dass die Defense wird individuell besser und wird dann auch, glaube ich, insgesamt besser performen können. Das ist zumindest eine erlaubte Hoffnung, glaube ich.
Wir haben es halt nicht gesehen. Das ist also der Konzern. Und klar, Ramsey ist ein Faktor, aber mit Howard war die Defense ja auch nicht gut bisher.
Aber besser.
Oder? Ein bisschen
besser. Ich fand vor allem gestern, was man positiv vielleicht mitnehmen kann, war die Front.
Ja, das habe ich auch absolut notiert. Ja.
Also da haben wir gesagt, die Dolphins gegen das Run-Game der Eagles.
Mhm.
Die Eagles werden wahrscheinlich sehr gut laufen können, konnten sie nicht. Und da hat die Front extrem geholfen, beziehungsweise hat ein sehr gutes Spiel und Jalen Phillips auch gegen den Pass, also als Pass-Rusher, durchaus stark gewesen. Ich glaube, da kann man positive Aspekte rausziehen. Und wenn die Secondary dann fitter wird, keine Ahnung. Also ich glaube, die Dolphins Defense wird sich ein bisschen fangen können, wenn zumindest die Defensive Line so spielt wie gestern.
Das sollte die Hoffnung sein. Das war ja auch ursprünglich der Plan, wie sie dieses Team zusammengebaut haben in dieser Front. Also wenn man sich diese Front anguckt, was da an Ressourcen drinstecken, mehrere First-Rounder plus natürlich der Trade für Bradley Chubb, der ja de facto auch ein First-Rounder war, Phillips First-Rounder, Christian Wilkins First-Rounder, Raekwon Davis war ein Second-Rounder. Also da sind ja schon auch die Ressourcen irgendwo drin.
Reklame! Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender, steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Die Eagles müssen dann nächste Woche gegen die Commanders ran und die Dolphins spielen in der Division gegen die Patriots. Und die Patriots, die haben gestern auch gewonnen. Völlig überraschend. 29-25. Es war der 300. Sieg für Bill Belichick als NFL-Coach. Hat damit, beziehungsweise die einzigen, die es auch geschafft haben, waren Don Shula und George Halas. Und
also Regular-Season-Sieg, muss man zu sagen. Mit Playoffs sind es ja schon mehr, aber Regular-Season.
Mit Playoffs sind es schon, glaube ich, 330 oder sogar noch mehr.
Sowas, ja.
Also genau, Regular-Season, vollkommen richtig. Aber er ist jetzt einer von drei Coaches, die das geschafft haben. Ich glaube, mit dem hat er selber wahrscheinlich eher weniger gerechnet. Und vor allem lag das natürlich, dass Mac Jones die letzten Wochen alles andere als gut gespielt hat, sehr schlecht gespielt hat. Und der antwortet direkt mal mit einem seiner besten NFL-Spiele wahrscheinlich. Gleichzeitig muss man sagen, kein guter Auftritt der Bills. Offensiv und defensiv.
Ja, also die Bills sind ein Team, was immer noch schwer zu lesen ist. Was hatten wir bisher für Spiele von denen? Wir hatten die Niederlage gegen die Jets in Woche 1, das war dieser Josh Allen Meltdown. Dann haben sie zweimal deutlich gewonnen gegen wahrscheinlich eher schlechte als mittelmäßige Raiders und Commanders Teams. Dann hatten sie das Statements gegen die Dolphins mit einem tollen Spiel. Und jetzt enttäuschend gegen Jacksonville in London gewesen über weite Strecken, über eine Halbzeit richtig schwach gegen die Giants gewesen und jetzt das hier gegen die Patriots. Und ich versuche dann immer bei sowas irgendwas Handfestes zu finden, also irgendwas, was halt nicht so ist, naja, kriegen wir heute guten oder schlechten Josh Allen. Und ich glaube, diese Niederlage gegen die Patriots ist ein Reminder daran, dass die Bills einfach wahnsinnig viel Qualität in der Defense verloren haben. Das fing ja in der Free Agency letztlich schon an, allen voran mit Tremaine Edmonds, den sie da dann nicht halten konnten. Und jetzt in der Saison Tre'Davious White, ihr Nummer 1 Corner verloren, Matt Milano, ihr Nummer 1 Linebacker und einen unfassbar wichtigen Spieler für die Struktur auch dieser Defense verloren. Daquan Jones, der so ein bisschen unterm Radar ist, aber auch gerade für die Run-Defense ein wichtiges Puzzleteil war. Ed Oliver ist verletzt aktuell. Das ist einfach eine riesen, also das ist enorm viel Qualität, was da einfach fehlt. Und Patriots konnten ein bisschen was am Boden machen. Vor allem aber hatten sie halt auch eine gute Protection für Mac Jones über weite Teile des Spiels. Und sie konnten die Bills auch da angreifen, wo halt gerade Matt Milano fehlt. Und dieses Problem aus Bills-Sicht ist eben, diese Verwundbarkeit oder diese Problemzone geht ja nicht weg. Also Matt Milano wird wahrscheinlich nicht zurückkommen, zumindest wenn dann sehr, sehr spät erst. Ja, und dann Mac Jones kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Mac Jones war wieder der Mac Jones, den wir teilweise früh in der Saison schon gesehen haben, ihn besser mit der Effizienz. Also, ich meine, der hatte 5 Incompletions in dem Spiel. Der hat First Downs produziert. Sein ganzes Spiel, fand ich, hat wieder viel selbstbewusster gewirkt. Wir haben ja in der Preview drüber gesprochen, so Selbstvertrauen, mentale Aspekte. Das hat hier wirklich wie, als hätte einer einen Schalter umgelegt. Ball war schnell raus, die Pässe kamen wieder akkurater. Die Play-Action-Bälle wieder sauber über die Linebacker gelegt. Das war ein ganz anderer Spieler. Du hast einen DeMario Douglas, der absoluten Spark war für diese Offense. Der auch ein Spieler, der, glaube ich, mehr Spielzeit bekommen sollte. Und dann haben sie halt echt einen Game-Winning-Drive mit unter 2 Minuten. 8 Plays für 75 Yards. Und klar, da waren der lange Catch-and-Run von Ramondre Stevenson mit dabei. Aber auch eine Conversion bei 3rd-and-8. Unter Druck, super Touch-Pass auf Hunter Henry. Und halt der Game-Winner auf Gesicki, den er auch super platziert. Also, das war ein Lebenszeichen nicht nur von Mac Jones, sondern von der ganzen Patriots-Offense. Und aus Bills-Sicht, finde ich, hat es halt, wenn wir da irgendwas suchen, wo man sich ein bisschen festhalten kann, was man vielleicht auch als Argument mitnehmen kann aus dem Spiel. Ich glaube, es war halt echt ein Reminder daran, was da an defensiver Qualität fehlt und wahrscheinlich halt auch ein Problem ehrlich erstmal bleiben wird.
Vermutlich schon. Und gleichzeitig, finde ich, muss man aber auch über die Offense sprechen, weil auch das war wieder nicht besonders gut. Und es ist ja nicht nur die Defense, die letzten Wochen auch schon enttäuscht hat. Gerade gegen die Giants kam da wenig. Und Josh Allen, er sagt selber, er ist eigentlich fit genug. Er hat es an der Schulter, aber er sagt, das stört ihn nicht so unbedingt. Ich finde, wenn man ihn spielen sieht, sieht es schon so aus, als wäre er nicht bei 100%. Ein paar offene Receiver nicht getroffen, ein paar seltsame Würfe mit dabei gehabt, auf jeden Fall. Also, das ist auch keine Offense in Top-Besetzung. Top-Besetzung vielleicht schon, aber du weißt, was ich meine. Das ist nicht die Offense, die wir uns bei den Bills vorstellen.
Was vor allem, also vor allem, wenn man halt überlegt, wie wir sie teilweise schon gesehen haben dieses Jahr.
Genau.
Ich fand tatsächlich, die Offense war okay gestern. Nicht, also ich stimme dir zu, was du sagst. Ich fand sie unterm Strich okay. Du fängst halt das Spiel gleich an und dein erster Pass ist halt eine Interception.
Ja.
Also,
immer schlecht.
Was den Patriots ja auch direkt im Gegenzug einen kurzen Touchdown-Drive ermöglicht hat. Das war halt wieder so ein Josh Allen-Wurf, den ich nicht, also Play-Action, du hast eine saubere Pocket, er hat Zeit. Aber scheint nicht zu registrieren, wie sich Peppers aus der Flat immer weiter nach hinten fallen lässt in Coverage, immer mehr Tiefe gewinnt und dann halt unter diese tiefere Route kommt und den easy abfangen kann. Das darf in meinen Augen nicht passieren.
Aber dann, gegen wen waren sie okay? Weil das war ja keine Patriots-Defense in Bestbesetzung. Man hat bei der Patriots-Defense immer, mit Bill Belichick und die verwirren ihre Gegner, Lirum Larum. Ja, aber da fehlten Trey Flowers, Matt Judon, Christian Gonzalez, Marcus Jones und ein, zwei andere auch noch. Ja. Josh Uche angeschlagen, Keon White angeschlagen. Das ist ja keine Patriots-Defense, die da mit 100% angereist ist.
Das stimmt.
Ich habe da schon mehr erwartet insgesamt.
Würde ich schon auch mitgehen, insgesamt mehr erwartet. Gleichzeitig gucke ich dann drauf und sage, also wie viele schlechte Drives hatten die Bills in dem Spiel? Für mich sind es 2. 2 Drives, die wirklich schlecht waren. Das ist halt der erste gleich, ein Play Interception. Und dann der dritte Drive war ja ein 3-and-out, also 3 Plays Punt. Ansonsten haben sie den Ball eigentlich ganz gut bewegt. Sie haben sie verschiedenen Field Goals, sie haben Turnover und Downs. Sie haben ein paar lange Touchdown-Drives drin. Ja. Sie haben ein paar Big Plays drin. Vor allem generell wieder gestern, Allen, wenn er im Rhythmus der Offense gespielt hat und den Ball schnell verteilt hat, war er, statistisch gesprochen, perfekt. Im Quick Game gestern, 17 von 17, 135 Yards, 2 Touchdowns. Ja. Wenn er den Ball länger gehalten hat als 2,5 Sekunden, 10 von 24, 130 Yards und unter anderem diese Interception. Er hat den Ball sehr lange gehalten. Das kann mit den Patriots-Coverage-Rotationen irgendwas, was sie in Coverage gemacht haben, zu tun haben. Aber du hast halt ähnliche, so ein bisschen ähnliche Narrative wieder. Zum einen, sie belohnen sich dann nicht für Drives, die eigentlich ganz gut laufen. So,
ja, genau.
Field Goal, Turnover und Downs, wo du ja aber sagst, okay, aus offensiver Sicht eigentlich erstmal viel Positives, aber halt am Ende machst du halt nicht den Knoten drauf oder machst nicht die Schleife dran. Und dann wieder dieses Thema langsamer Start. Die Bills haben über die letzten drei Spiele in der ersten Halbzeit, also erste Hälfte der letzten drei Spiele zusammengenommen, haben die 10 Punkte gemacht. Davon 3 hier in dem Spiel, 3-13 stand es zur Halbzeit. Dann haben sie, wackelt die O-Line hier und da mal. Dann kommen sie zurück. Ich meine, der Touchdown-Drive zum 17-22 waren ja, glaube alles Pässe und halt Diggs am Ende mit diesem Play. Dann kriegen sie ja sogar den Ball direkt wieder. Der Fumble von den Patriots und Bills bekommen den Ball direkt zurück. Und dann denkst du eigentlich jetzt, okay, jetzt gewinnen sie es. Da hat Allen einmal riesiges Glück, dass er diese bei 3. und 2, wo er so eine Bogenlampe Richtung Endzone irgendwie wirft. Und der wäre, glaube ich, bei Kyle Duggar war es, wo der fast gelandet wäre. Stattdessen kriegen sie 4. und 2, konverten das und kurz danach machen sie den Touchdown, 2-Point-Conversion, führen. So, und dann denkst du eigentlich, jetzt sollten sie über die Zeit bringen. Tun sie halt nicht, weil diese Faktoren natürlich zusammenspielen. Also ich bin bei dir, dass die Offense, dass man irgendwie noch mehr erwarten würde unterm Strich von der Offense.
Ich will auch nicht sagen, dass sie schlecht sind. Ich will auch nicht sagen, dass
Josh Allen schlecht
spielt. Aber irgendwie, wenn du halt schon was anderes mal gesehen hast und verwöhnt wurdest aus Bildsicht, dann bist du mit so einem Auftritt irgendwie gegen eine dezimierte Defense dann doch irgendwie, wirst du ernüchtert zurückgelassen.
Also ich komme mal zu dem Punkt zurück, den ich vorhin gesagt hatte damit, weil die Lektion aus dem Spiel ist ja irgendwo, defensiv wird es wahrscheinlich jetzt nicht signifikant besser werden für die Bills. Also sie werden Spiele haben, wo sie wieder besser spielen, klar. Sie werden Spiele haben, wo der Pass-Rush mehr dominiert, klar. Aber die Ausfälle sind halt die Ausfälle. Und die Problemzonen jetzt im Kader sind die Problemzonen im Kader. Die wirst du jetzt auch nicht zur Trade-Deadline irgendwie alle fixen können. Das Problem ist halt für mich, dass der Spielraum für Fehler für die eigene Offense immer kleiner wird. Und dass dann halt ein Spiel, wo du 25 Punkte bei den Patriots machst und eigentlich sagst, 25 Punkte bei den Patriots, du hast eigentlich die meisten Drives waren in Ordnung bis gut. Du scorest in der zweiten Halbzeit 3 Touchdowns, aber es reicht halt nicht, weil deine eigene Defense halt mehr zulässt. Und das ist,
glaube ich, das Problem. Fehler mit einer schlechten Defense. Ne? Das hast du ja gerade bei den Dolphins schon irgendwie angesprochen, da vielleicht aus.
Da geht der Trend vielleicht in die andere Richtung.
Ja, genau.
Eher ins Negative, ja.
Ja, aber wie groß sind denn jetzt unsere Sorgen bei den Bills? Also ich bin die ganze Zeit ja schon etwas skeptischer. Also ich sehe sie zwar im Contender-Kreis oder habe sie jetzt die ganze Zeit im Contender-Kreis gesehen und würde das, glaube ich, immer noch, aber schon eher am hinteren Ende.
Ja, also wenn wir so von 1 bis 10 machen würden, gemessen an der Erwartungshaltung, dass sie ein Contender eben sein sollten, die Erwartungshaltung, also kannst mir gerne widersprechen, aber ich würde sagen, Championship Game ist schon so die Erwartung oder halt mehr. Bin ich schon bei einer 5 von 1 bis 10. Weil,
das ist aber noch relativ viel. Also Erwartungshaltung, Championship Game eine 5, weil ich habe alleine, also 2 Teams klar drüber in der AFC.
Wirklich? 2 Teams klar drüber?
Naja, ja doch. Also die Ravens nach dem gestrigen Auftritt sind für mich klar drüber. Die Chiefs sind klar drüber.
Die Ravens haben wir auch schon gesehen, wie die sich halt selber 30 Mal in den Fuß schießen. Also die Chiefs sind für mich halt über allen anderen Teams so im Moment. Und dann hast du halt diesen Pulk an Teams, Ravens, Bills, Bengals, denke ich, perspektivisch wieder, vielleicht Miami. So, da sind die Bills halt für mich drin, in dieser Gruppe irgendwie. Aber die Chiefs sind halt wieder Nonplusultra.
Mein AFC-Ranking wäre, glaube ich, Chiefs, Ravens, Dolphins, Bills, Bengals bin ich noch nicht bereit, wieder All-In zu gehen, aber auf Augenhöhe. Aber ich habe die 3 schon noch klar vor den Bills nach. Das sind jetzt einfach zu viele schwache Auftritte gewesen. Ja, ich weiß, die Dolphins hatten jetzt auch schon 1-2 schwächere Spiele, gerade offensiv, beziehungsweise auch defensiv natürlich jetzt.
Gegen die Bills.
Aber mit den Trends im Hinterkopf sind für mich die 3 Teams schon klar vor den Bills momentan.
Nee, das würde ich nicht sagen. Da habe ich die dann doch noch zu nah beieinander. Weil ich glaube, die Offense, also die Offense
waren jetzt 3 Spiele, Adrian. 3 Spiele.
Ja, gut, aber schau dir die letzten 3 Spiele der Dolphins an. Unter anderem die 48-20 gegen Buffalo. Die haben jetzt auch nicht überzeugt. Ich finde, das ist irgendwie eine Gruppe. Das Problem halt wirklich aus Bills Sicht ist, dass die Probleme defensiv eben nicht weggehen werden, befürchte ich. Und dann.
Und bei den Dolphins haben wir ja gesagt,
genau, können
zumindest ein, zwei Leute oder zumindest ein Jalen Ramsey, und der kann ja auch einer Secondary extrem helfen. Durch seine Erfahrung, durch seine Präsenz.
Sie haben halt einen Top 5 Quarterback, wenn der halt heiß läuft, dann kann der die halt jedes Spiel
gewinnen. Ja, ja, ja.
Und das haben halt die anderen nicht. Abgesehen halt von Mahomes offensichtlich. Lamar Jackson würde ich da auch mit reinpacken.
Also Lamar Jackson sieht aktuell wirklich wie ein Top 5 Quarterback aus. Aber über den sprechen wir gleich.
Wir können auch den Übergang gerne machen. Ja? Für mich ist er im Moment der MVP. Wenn ich heute einen MVP, ich weiß, du liebst diese Diskussion Mid-Season, aber wenn ich heute Mid-Season Awards schon vergeben würde, wäre er aktuell mein MVP.
Ich hasse die MVP-Diskussion vor Woche 13, sagen wir mal einfach. Aber nicht, wenn du meinen MVP-Tipp als Frontrunner hast.
Da
dann natürlich nicht.
Ja. ein Thema vielleicht noch, das wir erwähnen sollten, bevor wir zum nächsten Spiel gehen. Weil ich halt so. Es war so kurios vom Timing her. Ich meine, die Storylines rund um die Patriots die letzten Tage, Wochen. Wie geht's weiter mit Belichick? Was passiert da? Wir alle erwarten irgendwie die Bills, oder die meisten von uns erwarten irgendwie, dass die Bills es hier deutlich gewinnen. Was passiert dann? Und dann kam vor dem Spiel raus, paar Stunden vor Kickoff, dass Belichick so ein bisschen heimlich still und leise anscheinend vor der Saison einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben hat. Also ich glaube, eine Straight-up-Entlassung stand, denke ich, nie so wirklich realistisch im Raum.
Nein.
Jetzt muss man das wahrscheinlich noch mal aus einer anderen Perspektive betrachten.
Das ist schon ein Commitment, finde ich. Also wer weiß, ob da auch vielleicht Kleinigkeiten, Klauseln und so weiter irgendwie angepasst wurden, dass beide Seiten vielleicht einfacher rauskommen am Ende der Saison. Es wurde sich ja auch nicht wirklich groß dazu geäußert. Bill Belichick wollte gar nicht drüber sprechen. Dementsprechend weiß ich nicht, wie viel man da hineininterpretieren sollte. Aber es ist schon eher ein Zeichen pro Belichick, finde ich ganz klar.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Kommen wir zu den Ravens und den Lions. Das war das Topspiel im frühen Slot. Und wir haben uns auf ein spannendes, enges Spiel gefreut. Am Ende haben die Lions eine richtige Klatsche kassiert. Die Ravens gewinnen mit 38-6. Das Spiel, für alle, die es nicht gesehen haben, es war zu keinem Zeitpunkt offen. Es war zu keinem Zeitpunkt wirklich spannend. Das war von Anfang bis Ende eine dominante, souveräne Vorstellung der Ravens. Mit dem ersten Drive angefangen, und das ging eigentlich bis zum Ende so weiter. Und ja, wir haben gerade schon Lamar Jackson angesprochen, und der sah hier auch wieder sehr gut aus, die Offense sah gut aus. Aber ich finde, wir müssen vor allem über die Ravens Defense mal sprechen. Also, wir haben so oft die Lions Offense gelobt, und du hast vorhin über Teams gesprochen, über Offenses, die auf unterschiedliche Art und Weisen gewinnen können. Genau das Gleiche haben wir, glaube ich, über die Lions letzte Woche gesagt, dass sie das können. Aber dann kommen diese Ravens Front kam so besessen aufs Feld, mit so viel Intensität. Die kamen mit Hass, hatte ich das Gefühl. Am Ende waren es 5 genau, als könnte ich das deutsche Wort nicht mehr sagen. 5 Jared Goff mit 2 Fumbles, die sie zwar beide irgendwie wiederbekommen haben, aber diese Ravens Front, finde ich, war schon, das klingt ein bisschen absurd, wenn das eigene Team 38 Punkte macht, aber die Front war irgendwie schon die spielentscheidende Unit, hatte ich das Gefühl.
Es war wirklich krass. Wir hatten ja sogar über ein paar Matchups auch gesprochen vorher, und dass die eigentlich pro Ravens sein könnten. So, Ravens sind gut in der Mitte des Feldes, sind ganz gut gegen das Quick Game, können das Run Game ganz gut verteidigen, kein David Montgomery. So, das ist wahrscheinlich jetzt nicht das ideale Matchup für die Lions Offense sein wird und Baltimore da denen Probleme machen kann. Dass es in das Ausmaß geht, dass am Ende, ich hatte das bei Next Gen Stats gesehen, 8 verschiedene Verteidiger jeweils mehrere Quarterback Pressures haben. Und Kyle Van Noy 5 Pressures alleine auflegt. Clowney 4. Oder für Owe, der wieder dabei war, 5. Justin Madubike 4. Das habe ich nicht kommen sehen. Und das ging natürlich auch ein bisschen zusammen mit den anderen Problemen. Also Goff hatte ja offensichtlich Schwierigkeiten damit, die Coverages nach dem Snap zu lesen. Mitte des Feldes eben war längst nicht so offen, wie wir das für die Lions Offense kennen. Also da haben die Ravens das sehr, sehr gut gemacht. Pass Rush hat dann auch hier und da immer wieder mal ein bisschen mehr Zeit bekommen. Aber der Pass Rush hat halt gegen diese Lions Line, die ja eigentlich richtig gut ist, viel häufiger auch einfach direkt gewonnen, als ich das gedacht hatte. Und Goff wirkte wirklich die meiste Zeit neben der Spur. Also das, was man da so oft nach dem Snap gesehen hat, wo Goff den Ball hält und irgendwie so ein bisschen verwirrt wirkt oder dann fast so wie ein Rookie wirkt, so, dass alles zu schnell für ihn ist oder ja vom ersten Read weggeht und dann gehen die Augen runter. Das war in meinen Augen halt ein riesiges Statement aus Sicht dieser Ravens Defense, weil die Lions hatten wirklich eine Top-Offense über die ersten 6 Spiele dieser Saison. Und Goff hat wirklich, wirklich gut gespielt, die ersten 6 Spiele. Und das ist hier dann halt ein Spiel wird, wo die Ravens 28-0 führen. Zu dem Zeitpunkt hatte Baltimore 325 Yards und die Lions 13. Und der erste Lions-Drive nach dem 28-0 waren Turnover und Downs, nach einem 27-Yard-Drive. Enormes Statement aus Ravens Sicht, enormes Statement eben aber auch genau dahin, ich habe es ja eben schon in diesen Topf reingeworfen, dass Baltimore ein Team ist, das Spiele auf verschiedenen Wegen gewinnen kann. Und das wird, das brauchst du, um in den Playoffs erfolgreich zu sein. Und die Ravens für mich waren offensiv immer wieder mal nah dran, haben sich dann offensiv immer wieder selbst in den Fuß geschossen und jetzt haben sie halt hier wirklich mal so ein Spiel abgeliefert.
Aber ich finde, man konnte die Entwicklung ganz klar beobachten, weil auch das Spiel, also das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, dieses Spiel gegen die Steelers, wo man sich selber geschlagen hat.
Ja.
Trotzdem hat man ja gut gespielt.
Genau.
Und es war für uns beide ja klar, besser ist es, also hier wieder das Thema irgendwie Prozess über Resultat. Und der Prozess war ja gut. Die Offense hat gut gespielt. Das Resultat war kacke, weil man sich am Ende nicht belohnt hat.
7 Drops hast, dann wirst du wahrscheinlich immer Probleme haben, ja.
Eben. Und wenn du aber diese offensive Performance wiederholen kannst und dann eben auf die Drops und die Turnover und so weiter verzichten kannst, dann wirst du gut spielen. Und genau das ist ja so eingetroffen. Und die Offense spielt richtig gut. Lamar Jackson spielt brutal gut. Du hast es gerade gesagt, für dich der Frontrunner auf MVP. Ich werde da nicht widersprechen, auf jeden Fall. Gerade nach der ja doch etwas durchwachsenen Tagovailoa-Performance. Also Lamar Jackson am Boden, im Passspiel. Wir haben jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, wie er den Ball verteilt. Und wenn jetzt noch die Defense mit dazukommt. Ich habe gerade die Ravens schon als für mich das zweitbeste Team in der AFC bezeichnet. Und also da musst du mich erstmal vom Gegenteil überzeugen, weil bisher war es noch nicht so richtig rund, sowohl offensiv und defensiv. Aber ich habe schon in der Preview gesagt, beziehungsweise nach dem letzten Spiel gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Offense sich immer mehr findet, dass sie von Spiel zu Spiel besser wird und sich dann am Ende auch belohnt. Und das war hier sozusagen ja so ein bisschen die Blaupause von diesem Narrativ.
Also ich meine, ihr wisst es, du wirst mich nie davon überzeugen müssen, Lamar Jackson und die Ravens irgendwie hoch, dass ich die mag. Aber für mich halt das Gegenargument wäre eben so ein bisschen als entgegen jetzt dem Trend natürlich nach so einem tollen Spiel, wäre halt zu sagen, können sie es halt auch mal über 4, 5 Spiele am Stück zeigen. Weil das war jetzt halt diese Saison so eine Achterbahn. Wir hatten dieses Colts-Spiel gegen Gardner Minshew, wir hatten dieses Steelers-Spiel. Selbst das Titans-Spiel war ja so ein bisschen, wo man zwischendurch gefürchtet hat, geht das jetzt schon wieder los. Können sie das, und ich meine jetzt nicht diese Form spezifisch, weil das war natürlich ein herausragendes Spiel, aber können sie grundsätzlich diese Form, können sie das halt konservieren mal über 4, 5, 6 Spiele? Das ist so das eine, warum ich jetzt noch zögern würde, sie halt als die klare 2 in der AFC zu ranken. Vom Talent her und von dem, was Quarterback und Defense können, absolut kann ich da mitgehen.
Aber wer wäre denn deine Nummer 2?
Ja, das ist halt das Ding, ich habe keine klare Nummer 2. Also ich würde die Ravens wahrscheinlich als 2 aktuell setzen, aber ich hätte jetzt keine klare, weil ich hätte sie mit den Bills und den Dolphins und das wäre irgendwie ein Tier. Hey,
wann musst du für einen Kicker wieder ein Power-Ranking machen?
Nach Woche 8, also nach dem nächsten Spieltag.
Na, Gott sei Dank, dann hast du ja noch Zeit.
Aber selbst da muss ich es ja nicht, also ich muss ja nicht sozusagen.
Doch, du musst ja schon eine klare 2 definieren.
Ja, genau, aber die 2 und die 3 und die 4 oder wie auch immer können ja trotzdem eng beieinander sein.
Also, ja, aber das habe ich ja nicht bestritten, aber für mich.
Ach so, okay, das klang
ich habe aktuell kein Team, wo ich sage, naja gut, vielleicht ist es eng. Für mich sind die Ravens die 2.
Okay.
Ja. Und der Abstand ist dann nicht groß. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass die Dolphins, die Bills und so weiter alles schon eng beieinander sind. Aber aktuell habe ich niemanden über den Ravens.
Gut, Ravens spielen nächste Woche in Arizona. Insofern wird sich die Meinung jetzt nicht gravierend ändern.
Außer man stolpert. Wir sprechen über die Randomness, über die Zufälligkeit der NFL. Warte mal ab.
Ja, das stimmt natürlich.
Gut, wobei Cardinals haben jetzt wirklich, also da geht es dahin, habe ich das Gefühl. Aber das ist ein anderes Thema.
Also, um mal auf die Ravens Offense hier zu kommen. Die ersten 4 Drives waren Touchdowns. Dann hattest du halt 28-0 Mitte des zweiten Viertels und das war eigentlich durch. Die Ravens hatten 9,1 Yards pro Play. Und das in einem Spiel, in dem sie ja in der zweiten Hälfte nach diesem ersten schnellen Touchdown-Drive eigentlich mehr oder weniger das wegverwaltet haben noch. Nur mal so, wenn ich jetzt mit der Zahl nichts anfangen kann. Ich würde sagen, so Pi mal Daumen, ab 5 Yards pro Play ist eigentlich schon ganz gut. So, ab 6 ist dann halt echt schon richtig gut. Über 9 Yards pro Play ist eigentlich absurd. Die hatten in der ersten Hälfte 9 Plays über 20 plus Yards. Und mit diesem 80-Yard-Catch-and-Run von Gus Edwards nach der Halbzeit ist dann ja war der Deckel sowieso dann drauf. Und das war ja auch so ein Play, wo du ja schon siehst, was Lamar Jacksons Running-Qualitäten eben auch mit der Pass-Defense machen. Natürlich müssen sie das dann ein Stück weit berücksichtigen und dann entstehen halt Räume. Lamar Jackson hat im Prinzip das gezeigt, was er die ganze Saison über schon zeigt. Er hat es halt nur in Perfektion über ein ganzes Spiel abgeliefert. Also dieses geduldige Spiel als Passer, das wirklich das Auslesen von Plays, das Lesen der Defense, diese Pass-First-Attitude in der Offense, die es ihm halt auch erlaubt, so zu spielen. Und wenn nötig, kann er am Boden immer noch jede Menge Schaden anrichten. Ob das per Design ist, Zone-Read, was auch immer, oder Scramble eben. So hat er, in meinen Augen, ja, hat er so gegen die Bengals gespielt, er hat so gegen die Steelers gespielt, er hat so gegen die Browns gespielt. Er wurde halt dann, du hast eben schon gesagt, Steelers-Spiel war der krasseste Ausreißer, er wurde aber halt regelmäßig einfach hängen lassen von seinen Receivern. Und hier hat es eben wirklich mal komplett geklappt. Und die Offense fördert das halt auch. Also das ist ja wirklich cool zu sehen. Wenn die dann, ich meine, die hatten dieses eine Play, wo sie den Zone-Read noch mit einer Pass-Option kombinieren. Solche Sachen. Du siehst den Touch in seinen Pässen, dieses erste Big Play zu Zay Flowers zum Beispiel oder auch der Ball aus der eigenen Endzone unter Druck zum Start des dritten Drives. Pocket-Management sieht richtig gut aus.
Ja, und vor allem ist es, finde ich, das wurde auch in der Übertragung angesprochen. Es gab ein Play, ich glaube, es war in der Red Zone schon, wo er Druck bekommt, er aus der Pocket raus muss und der Lamar Jackson der letzten Jahre wäre losgelaufen. Der wäre selber.
Ja, aber warum wäre er losgelaufen? Nicht, weil er loslaufen will in erster Linie, sondern weil nie irgendwas offen war. Und die Routes teilweise, das Spacing in den Routes so furchtbar war in der alten Ravens Offense, dass du halt auch nichts hattest, wo sich noch was entwickeln könnte.
Das stimmt, er hat es dann aber auch in vielen Situationen gar nicht versucht, wahrscheinlich, weil er auch nicht das Vertrauen dann in die Receiver beziehungsweise auch in die Offense aus schematischer Sicht hatte. Hier hat er halt vertraut und ist nicht losgelaufen, war die ganze Zeit, ist Passer sozusagen geblieben in dieser Situation, hat die ganze Zeit geguckt, ist zwar aus der Pocket rausgescrambled, aber mit den Augen downfield geblieben, hat die ganze Zeit gewartet. Läuft sich jemand frei? Ich glaube, das müsste der Pass, der Touchdown-Pass dann auf Aguilar gewesen sein.
Ja, das
ist eben. Er ist eben nicht gelaufen, sondern Aguilar hat sich ein-, zweimal freigelaufen, bis ihn Lamar gesehen hat. Und dann bringt er da halt den Ball an. Das war auch am Ende ein sehr einfacher Pass. Aber allein dieser Switch im Mindset okay, ich bekomme Druck, ich muss aus der Pocket raus, aber jetzt laufe ich nicht selber, sondern ich bleibe weiter Quarterback. Ich gucke, meine Receiver, da wird sich irgendeiner freilaufen, ich muss ihn nur finden. Dieses Vertrauen in die Receiver und in die Offense zu haben, das hat sich geändert. Und das kann wirklich ein entscheidender Faktor im Laufe der Saison auch weiterhin sein.
Ja, total. Und dann, gutes Stichwort, entscheidender Faktor, die Offensive Line. Wenn die Offensive Line so spielt, also das war
Woody Stanley bei dem ersten Touchdown.
Die Offensive Line
guckt euch die Szene an. Oh, herrlich. Wie er, ich weiß gar nicht, wen er da aus dem Stadion trägt, aber herrlich.
Und wenn du das, ich meine, nochmal, das war halt absolut komplett. Defense, O-Line, Lamar, die Receiver, Gus Edwards, egal. Also das war halt ein komplettes Spiel. Das kannst du jetzt nicht als Standard-Baseline erwarten. Aber man sieht halt, was möglich ist. Und gerade die Offensive Line war ja so ein Thema, über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Verletzungen gehabt, mit mehreren Backups schon früh in der Saison gespielt. Wenn jetzt gerade auch Stanley wieder näher an 100% ist, wenn die jetzt mal einfach nur ihre Starting-Formation drauf haben und die sich zusammen wieder spielt, fit spielt, gesund bleibt und so weiter.
Ja, aber Adrian.
Sind die Ravens.
Der glaubst du ja nicht selber dran.
Ja, die Gefahr,
wenn du das jetzt hier so präsentierst.
Die Gefahr besteht natürlich immer, ja. Aber deswegen sind die Ravens halt ein Team, was wahnsinnig Spaß machen kann und was halt wirklich einen tiefen Playoff-Run hinlegen kann, wenn die dann zur richtigen Zeit entsprechend heiß laufen.
Also glaubst du, es ist ein legitimer AFC-Contender, Baltimore?
Würde ich
sagen. Mich brauchst du nicht mehr überzeugen. Ich hatte sie, glaube ich, vor der Saison in meinen Tipps im Conference-Championship-Game gegen die Chiefs. Ich bin von vornherein all-in gewesen.
Ja, du hast sie auch als Division-Sieger getippt.
Absolut,
das habe ich mir noch nicht getraut gehabt. Ich meine, die Ravens haben einen super Stretch im letzten Saisondrittel. Da werden wir noch mal viel auch erfahren. Sie haben die Bengals dann noch mal. Sie haben sind bei den Chargers, bei den Jaguars, bei den 49ers, spielen dann noch gegen Miami und dann zum Abschluss gegen Pittsburgh. Also da werden wir viel noch mal, wenn es dann Richtung Playoffs wirklich geht, über dieses Team erfahren.
Die werden auch nicht so dominant weiterspielen, das kann
natürlich
ich mir nicht vorstellen.
Natürlich nicht, genau. Aber sie sind ein Also, wenn man jetzt halt auf die AFC einfach guckt und einfach nur die Konkurrenzlage sich anschaut, Bengals sind noch weit weg von dem Team, das wir erwartet hatten, vielleicht wieder auf dem Weg dahin. Bills haben wir gerade besprochen, Chiefs für mich, wie gesagt, Maß aller Dinge. Tolles Spiel gestern, Mahomes, Kelce wieder. Die Dolphins eben, mal gucken, was wir von der Defense bekommen. Aber allein halt, jetzt, wenn wir die Konkurrenzlage in der AFC angucken, hinter Kansas City für mich komplett offenes Feld. Und bei den Ravens war das ja immer eben das Ding, sind die konstanter, kriegen wir mehr diese kompletten Spiele. Das war jetzt ein komplettes Spiel. Wenn sie in dieser Richtung bleiben, gehören sie absolut in diese Contender-Konversation.
Und die Lions? Also, ich glaube, die Lions, wenn man da vielleicht noch einen Satz sagen will, die sind nicht so schlecht, wie sie gestern aussahen.
Nein,
ich glaube, die werden sich schnell wieder fangen und in anderen Spielen wieder deutlich besser aussehen. Das war wirklich einfach, ja, das war aus Ravens Sicht einfach so ein perfektes Spiel auf beiden Seiten des Balls und genau das Gegenteil aus Lions Sicht. Da ging einfach offensiv und defensiv wenig. Aber für mich waren sie die ganze Zeit schon, auch darüber hatten wir schon mal gesprochen, ein Tier knapp hinter den Contendern.
Ja.
Dass sie für mich noch nicht mit in dieser Elite-Gruppe mit dabei waren. Und das wurde halt gestern schon relativ deutlich bestätigt.
Ja, da würde ich voll mitgehen. Also ich hatte sie ja auch hinter dem Niners-Eagles-Tier in der NFC und da habe ich sie auch weiterhin. Weil, also wenn du dir dieses Tier anguckst, wer ist da drin? Also in der Gruppe sozusagen hinter den Niners und Eagles. Das sind, wie gesagt, sind die Lions für mich, sind die Cowboys und das sind die Seahawks. Und die Cowboys haben gegen die Cardinals verloren und sind von den Niners komplett verprügelt worden. Die Seahawks haben gegen Andy Dalton und die Panthers fast 30 Punkte zugelassen und haben in Woche 1 13-30 gegen die Rams verloren. Also kein Team in diesem zweiten Tier ist fehlerfrei. Deswegen sind sie in dem zweiten Tier. Und da gehören die Lions halt auch rein. Ich mag sie nach wie vor. Ich glaube immer noch, dass sie ein gutes Team haben. Vielleicht halt, wenn man so ein bisschen die Sorgenbrille aufziehen will, dann könnte man eben sagen, du siehst halt einfach die Limits ein Stück weit dann in solchen Spielen, wenn du halt gegen ein Tier-1-Spiel-Team, wie auch immer man das jetzt genau aufteilen möchte, spielt. Und du siehst halt vielleicht ein bisschen auch, so gut es über die ersten Wochen der Saison aussah, dass es halt einfach bestimmte Limits in der Art und Weise, wie die Lions auch dieses Team zusammengebaut haben, gibt. Na, also mit Goff, mit den Receivern, jetzt die Cornerbacks, die sind wahrscheinlich jetzt auch angeschlagen, natürlich haben sie ein paar Leute schon verloren. Es gibt einfach bestimmte gewisse Limits für die Lions. Heißt aber nicht, dass die nicht A, NFC in die Playoffs kommen, das glaube ich nach wie vor fest, und B, dass die ein, zwei Playoff-Spiele gewinnen können. Das kann ich mir immer noch vorstellen. Also für mich hat sich ehrlich gesagt an der Einschätzung zu Detroit gar nicht so mega viel verändert. Sie sind halt einfach jetzt sehr manifestiert in diesem zweiten NFC-Tier drin.
Wir müssen zum Abschluss aber noch aufs Monday Night Game schauen.
NFL Preview.
Die Minnesota Vikings spielen gegen die 49ers und die 49ers stehen 5-1 nach der überraschenden Niederlage gegen die Browns und die Vikings kommen aus einem Sieg und stehen aber trotzdem noch 2-4. Die 49ers haben gegen die Browns nicht gut gespielt, gar keine Frage, aber wir haben es ja auch schon besprochen, hatten dabei auch erhebliche Verletzungssorgen und die haben sie eigentlich immer noch. Also Debo Samuel wird nicht spielen, Trent Williams gilt als unwahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Christian McCaffrey wird wohl spielen, zumindest geht der Trend da in die richtige Richtung. Die Frage ist dann halt aber, wie fit ist er und wie viel wird er letztendlich auch spielen? Und das ist nur die offensive Seite des Balls, aber das könnte vielleicht sogar reichen gegen eine mittelmäßige Vikings-Defense, die ja auch ein bisschen Verletzungssorgen hat, wo ein Marcus Davenport zum Beispiel fehlt.
Ja, ich fände es tatsächlich, man wünscht natürlich immer keine Verletzung und will immer, dass die Spiele auf dem Platz sind. Ich frage mich, ob sie McCaffrey wirklich spielen lassen und wenn eben, wie du es gerade schon angedeutet hast, ob er so ein bisschen auf dem Pitch-Count ist. Es wäre interessant zu sehen, wie sie diese Defense managen, wenn sie beide nicht haben. Weil das war ja das Problem eben gegen die Browns, dass sie sowohl Debo als auch McCaffrey nicht hatten. Wenn einer der beiden fehlt, glaube ich, können sie es immer ein bisschen kompensieren mit dem anderen. Wenn beide fehlen, werden sie schon eine ganze Ecke eindimensionaler. Und gerade wenn es dann halt darum geht, und das wird hier ein Thema sein, gegen eine sehr aggressive Blitzing-Defense, dass du halt viel mit Screens und sowas auch arbeiten willst. Wir haben ein halbwegs vergleichbares Spiel ja schon gesehen, aus Niners Perspektive gegen die Giants in Woche 3. Weißt du noch, wie viel die Giants Brock Purdy damals geblitzt haben?
Nein, aber du wirst es mir jetzt verraten.
Es waren bei 85% seiner Dropbacks.
Naja. Viel war mir klar, aber das ist natürlich absurd viel.
Dementsprechend, das war ja auch dieses Spiel. Er hat den Ball im Schnitt gerade mal gute 5 Yards tief geworfen. Sie haben halt super viel nach dem Catch kreiert. Und wer war das? Das war vor allem Debo. So, der wird nicht dabei sein, dann ist McCaffrey normalerweise die logische Alternative. Falls der halt auch nicht dabei sein wird oder irgendwie angeschlagen ist, keine Ahnung, dann bin ich mal gespannt, wie sie es lösen, weil vom Grundsatz her wird das die Taktik sein. Ball schnell raus, gucken, dass du die Räume attackieren kannst, die Minnesota durch das Blitzing anbietet, und dann nach dem Catch kreieren, was ja eigentlich eine Shanahan, also das macht er ja eigentlich im Schlaf. So. Jetzt haben sie auch mehrere Tage Zeit, sich darauf vorzubereiten, eben auch, wie sie das eventuell designen, wenn beide ausfallen sollten. Trent Williams rechne ich auch nicht damit, dass der spielt. Das klingt nicht so. Vielleicht dann ein anderes Thema wäre dann auch das Run-Game, das selbst ohne McCaffrey, denke ich, hier ganz gut funktionieren kann. Run-Defense der Vikings im Liga-Mittelfeld und genau, Marcus Davenport auf Injured Reserve erstmal länger raus.
Ja, ich habe gerade geguckt, wer dann so vielleicht diese Deebo Samuel-Rolle einnehmen könnte. Ich glaube, es wird einfach viel über George Kittle und Ayuk gehen. Das ist jetzt kein Hot Take. Das
sind ja, die beiden, wahrscheinlich, ja.
Die beiden verbliebenen Starspieler sozusagen in dieser Offense. Aber ich bin schon gespannt, ob vielleicht einer irgendwie ja, überraschen kann, Ronnie Bell oder so, keine Ahnung. Oder
also, sie machen ja diese Designer-Plays hier und da mal mit Ray-Ray McCloud.
Ja, stimmt, Ray-Ray McCloud.
Das wäre
ja,
vielleicht genau. So jemand, der so ein paar Jet-Sweeps oder sowas kriegen kann. Aber es ist natürlich eine völlig andere Geschichte, als wenn die zu Deebo gehen, ist klar.
Und aktuell hat Ray-Ray McCloud ganze 8 Yards nach dem Catch. Da könnten vielleicht welche dazukommen. Auf der anderen Seite, Primetime-Game für Kirk Cousins. Ich habe es extra mal nachgeschlagen, damit wir hier nicht immer im Dunkeln stochen. Ich will euch jetzt nicht mit genauen Zahlen langweilen, weil ich habe auch unterschiedliche gefunden, muss man auch ehrlich sein. Aber was man, glaube ich, festhalten kann, ist, er hat wirklich keinen guten Primetime-Record. Also daran hat sich auch nichts geändert. Aber, und jetzt kommt der Hinweis, Primetime zu Hause sieht schon mal deutlich besser aus. Mhm. Und okay. Monday Night Game ist zumindest bei den Vikings, seitdem er bei den Vikings ist, jetzt auch nicht so schlecht in Summe.
Also geht
man braucht gegen die 49ers schon so ein bisschen Aberglaube und ein bisschen Glück und irgendwas, an dem man sich hochziehen kann in diesem Matchup, oder?
Ja, schon. Ich bin schon sehr auf das Pass-Rush-Duell gespannt, ehrlicherweise, weil die Offensive Line der Vikings war gar nicht so schlecht über die letzten Wochen. Ich meine, dass sie 2 gute Tackles haben, das wissen wir. Die Niners können die ja natürlich trotzdem immer einen offensiven Gameplan mit dem Pass-Rush zerschießen. Und dann ist halt mit Minnesota.
Und was ist der offensive Gameplan der Vikings?
Ohne Justin Jefferson? Ich wollte sagen, das wäre halt die große Frage. Was machen die Vikings überhaupt? Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass sie den Ball hier nicht laufen können, nach allem, was wir bisher von dieser Offense gesehen haben und von den Niners Defense gesehen haben.
Ja.
Das würde mich wundern. Und jetzt haben wir sie einmal ohne Justin Jefferson gesehen. Und der Target-Share war schon vielsagend. 8 Targets für TJ Hockenson, 7 Targets für Alexander Mattison. 15 von den 30 somit gingen zum Tight End und zum Running Back. KJ Osborne hatte die drittmeisten Targets und der hat die mit einer durchschnittlichen Targettiefe von gerade mal 8 Yards bekommen. Also der war halt auch wirklich mehr so der Underneath Receiver dann. Das in Kombination mit einem schlechten Run Game, das kann dann schon sehr, sehr zäh werden und das erwarte ich ehrlicherweise auch auf der Seite. Also ich glaube, die werden sich schwer tun. Sie haben ein Matchup, das ich eigentlich mag, mit Jordan Addison, der ja auch nach wie vor in erster Linie Outside spielt. Mhm. Gegen die Niners Cornerbacks, die halt groß sind, eher so aus der physischen Richtung kommen. Ich glaube, da kann Addison als Route-Runner gewinnen. Die Frage ist halt, ob Cousins den Ball dahin bringt.
Letztendlich ist San Francisco mit 6,5 Punkten auswärts favorisiert. Mhm. Ich will erstmal das Bounce-Back-Spiel sehen von Brock Purdy, von der Offense ohne Samuel, ohne Trent Williams, mit einem Christian McCaffrey nicht bei 100%. Ich glaube schon, dass sie gewinnen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann doch etwas zäher wird, als man sich das aus 49ers-Sicht erhofft.
Das denke ich auch. Also mein erster Instinkt war jetzt auch, ich habe den Spread ehrlich gesagt nicht mehr nachgeschaut gehabt, als du ihn jetzt gesagt hast, war auch, dass ich das wahrscheinlich da mit Minnesota gehen würde, mit dem Spread. Denk aber auch, dass die Niners das gewinnen. Aber also es ist ein interessantes Spiel, um zu sehen, einfach wie reagiert San Francisco denn, wenn halt dann doch mehrere der wichtigsten Offenspieler fehlen.
Ja, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn McCaffrey spielt, dass er dann plötzlich wieder aussieht wie 100%. Irgendwie traue ich es, wenn ich jemandem zutraue, dann halt McCaffrey.
Ja.
Und dann wird es, glaube ich, schwierig, weil du hast ja die After-the-Catch-Geschichten, die Screen-Geschichten angesprochen.
Ich frage mich wirklich, ob sie ihn halt vielleicht tatsächlich mehr im Passspiel einsetzen und die Runs an Mason und Elijah Mitchell.
Ja, so genau. Ja. So ein bisschen das gegen eine Wand laufen, rausnehmen. Mhm. 1-gegen-1-Situation auf Outside, wo er vielleicht auch mal out of bounds steppen kann, bevor er einen Hit einsteckt und solche Geschichten. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das war unser Moon-Talk für diese Woche. Für Woche Nummer 7 war das, ne? Ich komme schon.
Ja, ich musste ja vorhin noch einmal kurz schauen. Warte, 6, 7? Wo sind wir?
Wir sind schon bei Woche 7 und dann gucken wir am Donnerstag auf Woche 8. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.